Ja, herzlich willkommen zu Fuck My Brain, die erste Folge. Und mir gegenüber sitzt mein sehr geschätzter Freund und Mitstreiter Noah Brühl.
Hallo, hallo, Tobi.
Hallo. Alles gut?
Ja, bei mir auf jeden Fall. Ein bisschen aufgeregt, aber...
Ich auch.
Gut dabei und voller Tatendrang. Sagen wir es mal so.
Siehste, da sind wir ja schon mittendrinne, quasi den Hörern erstmal zu sagen, wer sind wir denn überhaupt?
Wer sind wir denn überhaupt? Ja, generell, ich bin Noah. Moin, Leute.
Und ich bin Tobi. Moin.
Und wir dachten uns, wir fangen mal an, einen Podcast zu machen mit einem ganz großen und psychologischen Background, denn... Der Tobi, der ist nämlich schon Psychologe. Ich bin auf dem Weg, ein Wirtschaftspsychologe zu werden. Und wir denken uns natürlich, wir teilen unser geschätztes Fachwissen mit der Außen- und Umwelt.
Wenn wir denn über Fachwissen verfügen, das wird sich, glaube ich, im Laufe der Zeit rausstellen.
Ja, ich denke auch.
Und was ist das für ein Podcast? Was machen wir hier?
Ja, generell, Fuck My Brain ist ein Podcast, eigentlich für jedermann erstmal gedacht. Eher für die Zielgruppe 18+, aber natürlich auch weiter drunter. Wir wollen natürlich jeden Hörer erreichen. Und uns ist es halt wichtig, dass ihr ein großes Interesse an Psychologie mitbringt und generell ein großes Interesse an unserer Umwelt. Denn was heutzutage auf unseren Straßen in Deutschland oder auch global passiert, ist einfach sehr, sehr spannend. Und da stecken ja ganz viele Effekte hinter, die wir in unserem Podcast analysieren und untersuchen wollen und mit euch teilen möchten.
Genau, das heißt, das ist mir oder beziehungsweise uns auch ganz wichtig, das gleich am Anfang an schon mal zu sagen. So, wir werden immer versuchen, zu den Themen, die wir halt so besprechen, natürlich auch wissenschaftlich fundiert ein bisschen Hintergrund zu liefern. Aber das ist halt auch nur ein Teil des Podcasts. Im anderen Teil, wie sich das auch gehört, werden wir natürlich zu dem, was da alles so passiert, worüber wir uns unterhalten und so auch mal unsere Meinung äußern. Und das ist dann vielleicht so ein kleines bisschen die Aufgabe, die wir an euch Zuhörer quasi haben, dass ihr schon merken müsst, was jetzt unsere persönliche Meinung ist und was jetzt gerade wissenschaftlicher Hintergrund oder so. Nicht, dass das verwechselt.
Genau, die Differenzierungssache ist also euer Ding, um das mal kurz auf den Punkt zu schlagen, ne?
Das heißt, wir sind auch natürlich immer dann für Kritik an unserer Meinung oder sonst irgendetwas bereit. Der ein oder andere von euch hat vielleicht auch in den letzten Tagen schon verfolgt, dass wir bei Twitter immer ein bisschen was getweetet haben über unseren Podcast. Dort könnt ihr selbstverständlich auch zum Podcast unter Angabe des entsprechenden Hashtags FuckMyBrain könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben und Lob und Kritik und Wünsche für Themen oder keine Ahnung. All das könnt ihr uns natürlich auch immer schicken.
Genau, soweit die Kritik konstruktiv ist. Das muss man ja leider Gottes in den Zeiten der Social Media erwähnen, dass Kritik konstruktiv sein muss. Manchmal ist sie sehr destruktiv.
Ja, schon fast standardmäßiger Text, würde ich fast sagen. Fast ja, jeder sagt ja.
Shitstorm.
Ja, das meine ich ja mit dem Shitstorm. So, ich glaube, jeder sagt, wir wünschen uns natürlich, wenn dann eine sachliche Auseinandersetzung und auch konstruktive Kommentare und so, da sind wir natürlich immer für offen, überhaupt keine Frage. Aber halt einfach nur dieses dumme Rumbashen oder so, da haben wir nicht so Bock drauf.
Nee, Leute, lasst das mal bitte sein. Also wir verstehen schon, dass Kritik aus einem emotionalen Gefüge heraus entsteht, aber trotzdem haltet euch im Zaum. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Genau, dankeschön. Dem einen oder anderen ist es vielleicht gerade schon aufgefallen. Wir sprechen hier die ganze Zeit von Fuck My Brain. Das ist der Titel dieses Podcasts, wer die letzten Tage auf Twitter ein bisschen verfolgt hat. Wir haben so eine kleine Abstimmung gemacht zwischen zwei verschiedenen oder ähnlichen, aber im Detail unterschiedlichen Titeln. Und der Titel Fuck My Brain hat sich doch mit deutlicher Mehrheit durchgesetzt. Und deswegen ist das jetzt auch der offizielle Name für diesen Podcast.
Zu meinem Glück. Muss ich wohl ganz kurz anmerken.
Ich hoffe doch zu unserem Glück.
Oh ja, das sowieso, klar, ne? Aber
ja, weil ich den anderen Titel vorgeschlagen hatte.
Das tut ja auch dem Selbstbild immer ganz gut.
Ja, also Noahs Wunsch war von Anfang an dieser Titel und er hat sich auch durchgesetzt und alles ist gut.
Ich klopfe mal ganz kurz auf die rechte und auf die linke Schulter. Ihr könnt das zwar nicht sehen, aber...
Ja, ich kann das aber bezeugen, ich sehe das.
Könnt ihr es hören.
Ich sehe das, dass er das getan hat, denn aktuell ist es tatsächlich noch so, dass wir beide zusammen auch hier sitzen und den Podcast aufnehmen. Mal sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Egal. Ja. Jetzt habe ich über den Podcast-Titel gerade geredet. Den Titel dieser Folge, das konntet ihr auch schon bei Twitter entnehmen, ist Wahlkampf oder Wahlkrampf.
Ganz genau.
Das einfach mal so vorausgeschickt. Und ja... Wie ist es denn zu diesem Titel gekommen,
Noah? Naja, tatsächlich ist es zu diesem Titel bzw. zu dieser Folge gekommen, weil momentan erstens mal heute, wir haben ja Sonntag, wir haben Sonntag den 20.10. heute sind unter anderem auch ist der Wahlkampf in Thüringen entstanden bzw. nicht entstanden. Der geht gerade erst richtig los. Heute wurden die ganzen Stimmen ausgewertet, gezählt. Später kriegen wir noch ein paar Wahlergebnisse. Mal schauen, was dabei rumkommt. Wir hoffen auf jeden Fall nicht, dass die AfD so viel Zuwachs bekommt, wie prognostiziert, aber...
Oh, scheiße, wir ziehen politisch Stellung. Das gibt's ja gar nicht.
Oh, nee, aber tatsächlich geht momentan politisch ganz schön viel ab und wir haben uns an der Stelle einfach gefragt, ist das Ganze noch ein Wahlkampf? Also möchten die Parteien wirklich noch ihre Vorsätze durchziehen, ihre Ziele verfolgen, oder ist es denen wirklich nur noch wichtig, krampfhaft im Prinzip Wähler zu überzeugen, damit die, also die Parteien einfach nicht an Stimmen verlieren? Denn das ist ja auch unter anderem ein Bestandteil des Wahlkampfes, nämlich die Reichweite, und die Reichweite zählt scheinbar heutzutage ein bisschen mehr, oder besser gesagt, die Unterstützung von den Wählern ein bisschen mehr als die Thematik. Und deswegen wollten wir das mal so ein bisschen in den Vordergrund heben und anschneiden, würde ich jetzt von meiner persönlichen Warte aus sagen. Was sagst du denn, Tobi?
Ja, also alles gut. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass jetzt nun der Podcast mit diesem Titel und diesem Thema ausgerechnet heute aufgezeichnet wird, wo auch die Wahlen in Thüringen sind. Das ist dann doch eher so ein bisschen glückliche Fügung, will ich fast mal sagen. Mhm. Denn als wir die Idee zu dem Podcast haben, haben wir natürlich alles erstmal so ein bisschen gebrainstormt, was uns so für Themen einfallen. Und dann war das Thema Politik und Wahlkampf war schon echt schnell da, weil uns das beide auch immer wieder beschäftigt, so das ganze Thema. Und auch eher auch ein spannendes Thema ist grundsätzlich. Deswegen hatten wir das eh auf der Agenda und haben dann eigentlich, glaube ich, vor 2 Wochen schon beschlossen, dass wir sagen, ja, lass doch mit dem Thema einfach mal starten und das ist das Thema der ersten Sendung sein. Und ehrlicherweise wollten wir ja den Podcast auch letzte Woche schon starten. Das hat dann aufgrund von technischen Problemen nicht so ganz funktioniert.
Nicht so wirklich.
Und deswegen haben wir das ganz geschickt auf diese Woche verschoben. Ja, und dadurch hat sich das ergeben, dass wir nun an dem Tag, wo die Wahl ist und wir quasi auf Hochrechnung auch warten, diese Folge stattgefunden hat. Und Noah hat das eben schon angesprochen mit den Prozenten und so. Ich habe die Tage auf Twitter schon auch mal so eine Grafik, so eine Umfrage getweetet, wo die Wahlprognose halt abgebildet war. Und ich habe das jetzt auch gerade vor mir. Und ist ja vielleicht sogar ganz interessant, am Anfang der Sendung zu sagen, wie die Umfrage war und vielleicht am Ende der Sendung schon mal die ersten Hochrechnungen zu haben, wie dann die Realität aussieht.
Das halte ich für einen wundervollen Vorschlag.
Wie heißt es in der ARD so schön oder in öffentlich-rechtlichen Medien bei Wahlsendungen? Ich präsentiere jetzt die Umfrageergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen mit dem Stand 17. Oktober 2019. Nee, also die Forschungsgruppe Wahlen hat gesagt, ich sortiere jetzt tatsächlich schon mal nach Prozenten. Linke mit 27% sozusagen an erster Stelle, CDU mit 26% an zweiter Stelle, AfD mit 20% an dritter Stelle, SPD mit unfassbaren 9%, wow. Danach die Grünen mit 8%, die FDP mit 5, also die kratzen noch an der Grenze, ob sie überhaupt in den Landtag reinkommen oder nicht.
Naja, das tun sie auch öfter mal, ne?
Und das stimmt wohl, und sonstige halt auch mit 5. Und Fakt ist auf jeden Fall schon mal, wenn die Ergebnisse auch nur annähernd in diese Richtung gehen, die Wahlergebnisse, dann wird halt die Koalition, die rot-rot-grüne Koalition aus der vorhergehenden Regierung keine Mehrheit mehr bekommen. Und nur die Möglichkeit haben, entweder mit einer Minderheitenregierung zu regieren oder eine andere Koalition zu bilden. Wobei wir hier auch sagen können, große Koalition geht mal auch nicht, weil die große Koalition hier eine fucking kleine Koalition wäre mit 9% von der SPD. Das würde also überhaupt nicht funktionieren. Ob CDU und Linke sich zusammen an den Tisch setzen, wage ich auch zu bezweifeln. Mit der AfD will auch niemand irgendwie was zu tun haben.
Naja, das ist ja auch unverständlich, warum keiner was mit der AfD zu tun haben möchte.
Ohne Zweifel.
Die schon gut durch die Medien wieder gegangen sind und auch was sie in ihrem Wahlprogramm für Thüringen für den Wahlkampf 2019 präsentieren, ist so ein bisschen viel Geschwafel, nicht so viel dahinter, würde ich sagen, und ganz schön direkt und rassistisch in den Vordergrund preschend. Das trifft's, glaube ich, ganz gut.
Ich glaube aber, dass das Bundesland unabhängig überall bei der AfD so ist. Oh ja. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, aber egal. Eigentlich will ich auch überhaupt gar nicht so viel über die AfD sprechen. Überhaupt gar nicht, eigentlich. Ja, also schauen wir einfach mal, ob wir nachher noch hier Hochrechnungen reinbekommen. Müssen wir mal gucken, wie das dann ausschaut. Aber versuchen wir mal jetzt so diesen Titel Wahlkampf. Du hattest das ja eben auch schon gesagt, dass uns halt irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man so durch die Straßen läuft, immer dann, wenn Wahlen sind. Ja, es werden viele Plakate geklebt, überall hin, riesige Wände, kleine Aufsteller, was weiß ich was, und es finden Veranstaltungen statt und so. Aber so richtig, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, könnt ihr uns natürlich auch gerne beschreiben, aber so richtig, mir geht's zumindest so, fühlt man sich da irgendwie nicht von erreicht, von dem, was da passiert, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich fühle mich auch als Wähler im Einzelnen jetzt, natürlich ist das ein schwieriges Konstrukt, als Wähler im Einzelnen wahrgenommen zu werden. Ich meine, wir haben immerhin circa 80 Millionen Menschen in Deutschland, die irgendwie erreicht werden müssen. Trotz dessen geht irgendwo der Fokus verloren, finde ich. Also heutzutage, vor allen Dingen auch jetzt aktuell seit dem globalen Klimastreik von Fridays for Future am 20.09., wo ja der Druck so ein bisschen erhöht wurde, was das Klima angeht, beziehungsweise das Klimaabkommen abgeht. Das wurde schon so ein bisschen in den Hintergrund gesteckt, beziehungsweise so ein bisschen besänftigt, würde ich sagen. Na?
Ja gut, das ist aber ja nicht wirklich Wahlkampf. So, da ja, große doch, Kundgebung stattgefunden.
Das ist schon ein Bestandteil des Wahlkampfs, unter anderem. Nicht der ausschlaggebende Hauptbestandteil des Wahlkampfes, aber das setzt sich ja aus kleinen Bestandteilen zusammen.
Wahlkampf wird doch von Parteien betrieben.
Ja.
Welche Partei steckt denn hinter Fridays for Future?
Generell keine. Und das ist das Schlimme.
Das Schlimme?
Ja.
Warum ist das schlimm?
Schon. Also ich finde es schlimm, dass keine Partei wirklich so extrem Bezug nimmt und sagt, ey Leute, wir nehmen euch an die Hand, wir machen mit euch was gemeinsam.
Ja, aber da müssen wir jetzt vorsichtig sein.
Voller Innovation und Ideen.
Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, dass die Parteien, die sollen das ja natürlich aufnehmen und sollen darauf reagieren. Deswegen gehen wir auf die Straße, überhaupt keine Frage. Das ist schon richtig und das sollte auch meiner Meinung nach noch viel mehr und unmittelbarer geschehen, als das zurzeit geschieht. Überhaupt keine Frage. Aber ganz wichtig ist ja auf jeden Fall mal zu sagen, dass es keine Partei ist, die irgendwo dahinter steckt.
Nein,
wenn wir über
das
den,
ist klar.
Wenn wir über den Wahlkampf reden, dann müssen wir über den Wahlkampf reden, den Parteien machen, um auf sich und ihr Programm aufmerksam zu machen. So. Und da war ja nur meine These, dass so, wie man das häufig erlebt, Plakate, Stände, wo Flyer verteilt werden oder man auf der Straße noch irgendwas gefragt wird und irgendwelche Versammlungen, die da irgendwo angekündigt werden, wo man in die Stadthalle von Castrop-Rauxel wandern kann, um sich dann irgendeinen Kandidaten anzuhören, den man sowieso nicht kennt. Da war ja nur meine These, dass das, also mir geht's zumindest so, mich nicht wirklich erreicht. Wo ich sag so, ja geil, die Partei, das finde ich ja mega interessant.
Ja, wirklich. Also ich glaube, wenn man immer noch auf die Straße geht, Flyer verteilt, Stände aufstellt, Wahlplakate aufhängt. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß.
Ne? Und das genau das
Punkt eins. Punkt zwei ist einfach der digitale Auftritt, so wie Nachrichten transportiert werden heutzutage, ist jetzt auch nicht so die wunderbarste Sache. Also ich schaue mir beispielsweise das Interview von, wie heißt der nochmal, nicht, dass ich ihn falsch ausspreche, Latsch, ich weiß es auch nicht so genau. Das ist ein CDU-Politiker auf jeden Fall.
Armin Laschet, oder was?
Ja, genau, dankeschön. Ich kann mir diese ganzen Namen nicht merken. Der hat tatsächlich mit Luisa Neubauer mal eine kleine Diskussion darüber gehalten letztens, wie denn ja die Klimakrise eigentlich momentan voranschreitet. Und die Frau Neubauer hat den ganz schön eingestampft. Ne? Alleine das transportiert ja schon irgendwo ein leicht schlechtes Licht, finde ich.
Wo hast du das denn gesehen überhaupt?
Das habe ich tatsächlich auf Twitter gesehen.
Aha, das finde ich ja schon mal ganz wichtige Erkenntnis, ne? Weil da sind wir ja schon genau in dem Bereich soziale Medien. Also das war kein Vortrag, wo man hingegangen ist und kein Plakat oder sonst irgendwas. Und da sind wir schon bei dem Punkt, bei unserer These eigentlich, warum wir dieses Thema auch so interessant halten, weil wir gesagt haben, die Parteien, die haben irgendwie schon seit Jahren so den Absprung verpasst, mal andere Kanäle zu nutzen als die seit 40 Jahren hergebrachten Kanäle, um ihre Wähler zu erreichen. So, und da, wo sie es nutzen, haben sie manchmal noch so ein bisschen Nachholbedarf. Und ich würde ganz gern mal so dieses Thema Wahlkampf mal so ein klein bisschen dekonstruieren, wie man so schön sagt, also auf das Einfachste runterbrechen, was das denn bedeutet und was so grundsätzliche Sachen sind, die man zum Wahlkampf sagen muss. Also im Wahlkampf steckt natürlich das Wort Wahl drin, überhaupt keine Frage. Das heißt, Menschen müssen irgendjemanden wählen. So. Und das ist nur so mal das eine, was irgendwie unverrückbar ist. Ja, damit eine Wahl funktioniert, müssen Menschen zur Wahl gehen und auf irgendeine Art und Weise, über welches Medium auch immer, irgendwo ihr Kreuz machen. Das ist erstmal so das ganz grundsätzlich, ist auch nichts Neues, was wir hier zählen. So, und dann, jetzt kommen wir so ein bisschen schon in Richtung des psychologischen Touches, den du am Anfang schon angesprochen hast.
Genau. Wie sind Wahlentscheidungen denn getroffen? Das so, ist ja die große Frage.
Genau
das. Sind sie faktenorientiert oder sind sie wirklich aus der Emotion heraus entsprungen? Wie schaut das aus?
Und da wissen wir, kann man auch überall nachlesen, der Mensch ist natürlich kein objektives Wesen, auch wenn manche Menschen das gerne sein würden. Das heißt, so eine Entscheidung ist auf jeden Fall schon mal nie zu 100% faktenorientiert. Es ist immer ein gewisser emotionaler Anteil damit drinne und meistens ist es zumindest so, dass sogar der emotionale Anteil überwiegt bei den meisten Menschen.
Ich würde tatsächlich sagen, dass das immer so ist. Wir Menschen, wie du gerade eben schon sagtest, sind ja sehr hochsubjektive Wesen, dementsprechend schon objektiv, ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Grenzmaß. Und dementsprechend können wir halt auch nur anhand unserer emotionalen Entscheidungen auch Fakten eingehen und schauen, passt das zu mir? Kann ich mit der Aussage etwas anfangen? Stehe ich dem ganzen Konkurrent gegenüber? Finde ich das überzeugend? Ist das meins? Das Gefühl habe ich zumindest jedes Mal, wenn ich mir die Wahlprogramme angucke, wenn zum Beispiel Landtagswahl ist. Ich schaue mir die Programme an, schaue mir an, welche Menschen sitzen denn erstmal da drinnen. Ne? Sind das Leute vom Fach oder sind das Leute, die nicht vom Fach sind? Ich meine, gut, auch Leute, die nicht vom Fach sind, können sich natürlich mit solchen Themenpunkten wie Ökologie, Ökonomie, Sozialdemografie und so weiter auseinandersetzen, klar. Aber ich sehe da schon irgendwo ein bisschen mehr Vertrauen. Wenn ich jemanden habe, der auch vom Fach ist, dann geht es ja weiter mit den Themenpunkten. Wo hat die Partei ihren Themenschwerpunkt gesetzt, beziehungsweise ihre Themenschwerpunkte? Kann ich da etwas mit anfangen? Greift das in meinen Alltag ein? Kann ich davon Vorteile mitnehmen? Oder habe ich davon eher Nachteile? Also schau dir die kommende CO2-Bepreisung an. Ich glaube, ganz viele sind einfach nicht d'accord mit dem Thema. Viele Leute, beziehungsweise ein Großteil der deutschen Bevölkerung sagt einfach, wir finden das scheiße, weil wir fahren alle Auto und wenn wir irgendwann so viel Geld zahlen müssen für Benzin, ist das natürlich ein Nachteil für uns. Das bedeutet, diese Partei, die das vorschlägt, die hängt uns jetzt nicht mehr so ganz am Herzen, ne? So viel dazu erstmal.
Nein, aber es ist ja ein wichtiger Punkt. Das heißt, das berührt ja so ein bisschen die Frage, was muss ich als Partei oder als Politiker, wie auch immer, was muss ich tun und worauf muss ich achten, um Leute zu erreichen und um Leute auch, und das ist auch ganz wichtig, um auch Relevanz zu schaffen, um Leute auch irgendwie da abzuholen, wo sie sind. Und wir wollen uns hier jetzt in dieser Sendung nicht konzentrieren auf das Medium. Es gibt viele Medien, über die man das machen könnte, überhaupt keine Frage, sondern wollen mal so ein bisschen versuchen zu beleuchten, wie tickt denn so der Mensch und was für Funktionsmechanismen gibt es denn so, die ich als Politiker oder als Partei auch berücksichtigen muss oder benutzen kann, um dann den Wähler zu erreichen und nicht nur den Wähler zu erreichen, sondern dann auch letzten Endes so seine Stimme zu bekommen.
Ja, dann hau mal rein. Erzähl mal.
Ja, dann fange ich mal mit einer ganz grundsätzlichen Sache an, wo die Parteien tatsächlich jetzt erstmal nicht wirklich Einfluss drauf haben, aber etwas, was man wissen muss, nämlich den sogenannten Incumbency Advantage.
Was ist das denn
genau? Was ist das denn
was genau? Was heißt Incumbency erstmal? Was ist Advantage?
So, Advantage ist natürlich ein Vorteil, das kennt der fleißige Tennis-Gucker aus dem Fernsehen. Nee, Spaß
bist
beiseite.
Bist du ein Tennis-Gucker schon?
Ich? Ja. Ja, ich finde Tennis total super.
Ja, reißt sich das echt, wenn die Mädels und die Jungs da den Schläger in die Hand nehmen.
Ja, vor allen Dingen das Stöhnen. Vor allen Dingen das Stöhnen finde ich gut.
Dreschen.
Ich habe bis gerade eben noch Tennis geguckt. Nochmal, wie jeden Sonntag gucke ich mir ja alle Wimbledon-Finals der Wimbledon-Geschichte hintereinander weg.
Das ist
so ein Tennis-Fan bin ich. Ganz groß. Nein, Tennis beiseite, keine Ahnung. Also, Incumbency Advantage waren wir stehen geblieben. Mehr oder weniger frei übersetzt ins Deutsche heißt das Inhabervorteil. Und das beschreibt den Effekt, dass ein Politiker, der in einem Amt ist, beispielsweise der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, bei einer erneuten Wahl grundsätzlich bei den Wählern einen Vorteil hat gegenüber dem Konkurrenten, dem Herausforderer, dem Mitbewerber, wie auch immer man das nennen möchte.
Wieso ist das jetzt so, dass derjenige einen Vorteil hat?
Das ist eine gute Frage und die Erklärung dafür ist tatsächlich relativ einfach. Menschen haben, die meisten Menschen haben eher Angst vor Unbekannten. Das heißt, wenn da ein herausfordernder Kandidat ist, der dieses Amt noch nie ausgeführt hat, dann scheuen sich Menschen eher davor, den ins Amt zu wählen, aus Angst, was denn da kommt.
Okay.
Und da gab's ein, oder da kann man, gibt's bestimmt viele Beispiele, aber ein Beispiel habe ich gefunden, aus, was so ganz prägnant ist, aus dem Jahr 2002. Da gab's auch eine Bundestagswahl mit den beiden Bundeskanzlerkandidaten Gerhard Schröder für die SPD und Erdmund Stoiber für die Union, also CDU, CSU. Und wie bei jeder Wahl sind vorher natürlich auch Umfragen gemacht worden.
Was haben die Umfragen denn ergeben? Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich zufälligerweise noch. Ich beziehe mich da auf drei Fragen, die sozusagen gestellt wurde. Die erste Frage, die da gestellt wurde, war an die Wähler natürlich, wer, und damit ist die Partei gemeint, welche Partei ist besser dazu geeignet, die anstehenden Herausforderungen zu managen. Und da war von den Ergebnissen her ganz eindeutig CDU, CSU vorne. Die zweite Frage bezog sich dann tatsächlich auf die Person, auf den Politiker. Welcher Kandidat ist denn besser geeignet, um die Herausforderungen zu meistern? Und da waren die Ergebnisse auch eindeutig, nämlich Stoiber. Und die dritte Frage, die sogenannte Kanzlerfrage, also wenn jetzt am kommenden Sonntag Bundestagswahlen wären und Sie könnten den Kanzler selber wählen, welchen würden Sie denn wählen? Da, interessanterweise, hat der Schröder die Nase vorne.
Oh, das kontrastiert ja wirklich ein bisschen.
So kann man das wohl sagen. Also genau das Gegenteil letzten Endes. Und das beschreibt so ein kleines bisschen diesen Effekt. Diese rational gestellten Fragen, Fachkompetenz und so, wurden woanders gesehen. Aber diese Frage, wenn Sie jetzt wählen würden, wer sollte der nächste Bundeskanzler sein, da sieht man, dass da eben halt nicht die rein rationalen Sachen eine Rolle spielen, sondern dass da der Schröder einfach einen Vorteil gehabt hat, dadurch, dass er schon ein Amtsinhaber gewesen ist.
Ja gut, aber irgendwie müssen die Leute sich ja auch inszenieren, oder? Also irgendwie müssen sie sich ja auch eine Plattform schaffen, um den Bürger oder den potenziellen Wähler letztendlich überzeugen zu können und sagen zu können, ich habe ganz, ganz viele Vorteile für euch und die werde ich auf jeden Fall euch zu euch rüber transportieren, wenn ihr mich wählt.
Das sollte auf jeden Fall so sein. Also das ist ja im Prinzip fast wie im Verkauf beispielsweise auch. Mhm. Wenn ich als Kunde ein Produkt kaufe, dann möchte ich von diesem Produkt irgendeinen Nutzen haben. Und in der Politik stelle ich mir das auch ähnlich vor. Wenn ich als Wähler einen Politiker wähle, dann möchte ich davon irgendeinen Nutzen haben. Und wenn es nur ein gefühlter und kein tatsächlicher Nutzen ist, das ist ja erstmal vollkommen egal. Aber du hast ja schon ein ganz wichtiges Wort eben halt gerade gesagt, nämlich das Wort der Inszenierung. So.
Was steckt dahinter?
Nein, weil das wissen wir ja alle. Klar, im Wahlkampf, Politikerparteien müssen sich inszenieren. Und wir haben gerade eben schon davon gesprochen, von irgendwelchen Plakaten und so weiter und so fort. Das ist auch eine Form von Inszenierung. Das ist die Frage, ob es die richtige Inszenierung ist.
Ich betreffe das immer noch.
Und wenn man sich über Inszenierung unterhält, dann muss man eben halt auch da wissen, was sind denn so die Besonderheiten im menschlichen Wahrnehmen beispielsweise und wie nehmen wir Menschen denn überhaupt Inszenierungen wahr, was spricht uns an und wie kann man uns, ja, böses Wort, ich weiß, wie kann man uns beeinflussen in die eine oder andere Richtung, aber müssen wir einmal aufhören, von diesem Wort Beeinflussung anzuhören.
Jetzt ist ja natürlich die Frage, wo setzt man denn da an, wenn wir über Wahrnehmung und Wahrheit wahrnehmen, beziehungsweise die Inszenierung wahrnehmen, sprechen, wo fängt das denn an? Ich würde sagen, schon bei dieser neobiologischen oder der kognitiven und biologischen Sicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtiger Punkt, und das ist, glaube ich, so was ganz, ganz Grundlegendes, was man erstmal verstehen muss, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Und ich meine damit jetzt gar nicht physiologisch, wie das Auge, die Nase oder sonst irgendwas funktioniert, sondern wie unser Gehirn das Ganze verarbeitet. Das ist eben halt das Interessante.
Wie tut es das denn?
Na, grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, dass wir in unserem ganz normalen Alltag, wenn wir so durch die Weltgeschichte laufen, ständig, im Wachzustand zumindest, um das mal in technischen Begriffen auszudrücken, ungefähr 11 Millionen Bits pro Sekunde an Informationen auf uns einprasseln, um das mal so zu sagen. Gleichzeitig ist es aber so.
Wie viel sind das denn in Gigabyte umgerechnet? Für die ganz schlauen Informatiker-Fans.
Ja, genau. Das ist eine gute Frage, die könnt ihr gerne mal auf Twitter beantworten.
Ey, das ist wirklich eine gute Zuschauerfrage. Liebe Leute, wir sind keine Informatiker, deswegen haben wir leider keine Ahnung von solchen Umrechnungen. Wahrscheinlich ist die Antwort super einfach.
Natürlich ist bestimmt, die einfach.
Bestimmt liegt die bei 11 Gigabyte oder so.
Nee, das gab da so ganz krumme Zahlen. Von Bit zu Byte ist irgendwie, ich weiß nicht, 16 Bits in ein Byte oder so. Am Anfang sind ganz komische Zahlen. Ja, okay. Ich weiß nicht. Also, hoffentlich erzähle ich jetzt nicht die größten
Scheiß. Schickt uns die Antwort gerne über Twitter.
Ja, Leute. Auf jeden Fall. Oh Mann, wir machen uns lächerlich hier. Egal. Wo war stehen geblieben? 11 Millionen Bits pro Sekunde, genau. Prasseln auf uns ein. Aber unser Gehirn ist nur in der Lage, so zwischen 7 und 40, und zwar nicht Millionen, sondern zwischen 7 und 40 Bits pro Sekunde zu verarbeiten. Ja, das heißt im Prinzip alles
wird aufgewendet und auch rausgefiltert.
Ganz genau. Und deswegen, das habt ihr bestimmt auch ja alle schon mal gehört, gibt's auch immer so diesen Satz, Wahrnehmung ist immer subjektiv und jeder lebt in seiner eigenen Welt und so, das hängt genau damit zusammen, dass diese Filter, die wir automatisch im Gehirn drin haben, die natürlich unsere Sozialisierung auch so ein Stück geschaffen hat, diese Filter, die filtern halt Dinge, die uns irrelevant scheinen oder von der Situation her irrelevant sind, werden halt einfach rausgefiltert. Das heißt, die Wahrnehmung eines jeden einzelnen Menschen erschafft die subjektive Wahrheit dieses Menschen. Oder noch drastischer, jetzt ist so ein bisschen philosophischer Touch da vielleicht so ein bisschen drin. Mhm. Man muss unterscheiden zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also der Mensch ist nicht in der Lage, objektiv gesehen, nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, sondern nur die Wirklichkeit. Nämlich das, was bei ihm wirkt, das, was bei dem einzelnen Menschen durch diesen Filter durchkommt, das ist die Wirklichkeit dieses Menschen.
Zu dem du einfach zu einer im Prinzip Sachlage, zu der du eine persönliche Präferierung hast. Also wofür du dich halt interessierst, was für dich nützlich ist, was für dich interessant erscheint, was deine Aufmerksamkeit weckt zum Beispiel. Ihr könnt das ja mal machen, wenn ihr so einen Wahrnehmungsspaziergang beispielsweise durch ein Biotop macht oder, durch einen Park einfach. Geh mal durch einen Stadtpark und guckt mal, welche Sinneseindrücke auf euch einprasseln. Nimmt am besten noch zwei Freunde mit, einer links von euch, einer rechts von euch, dann geht ihr in Dreier rein mal und schaut mal, was sagt der andere, was er wahrgenommen hat und was hat zum Beispiel der rechte Nachbar wahrgenommen. Und vergleicht das einfach mal. Ich glaube, ihr werdet sehr überrascht sein, was ihr alles wahrnehmt.
Cooler Tipp auf jeden Fall. Ergänzung zu diesem Tipp. Achtet dann am besten drauf, dass ihr möglichst eure Smartphones oder sonst irgendwas gar nicht dabei habt, damit ihr euch voll auf das konzentrieren könnt,
was ihr gerade macht. Sonst habt ihr nämlich eine zielgesteuerte Wahrnehmung. Nämlich jedes Mal, wenn euer Handy klingelt, wollt ihr drauf gucken. Falls ihr euch gefragt habt, warum das so ist, nein, ihr seid nicht süchtig, es ist eine zielgesteuerte Wahrnehmung, Leute.
Wo wir gerade immer noch bei Wahrnehmung sind, bei dem, was du eben halt auch gerade geschildert hast, wer wird wovon angesprochen und so weiter und so fort, da kommen, um jetzt mal wieder so einen Fachbegriff reinzubringen, das ist sozusagen das Prinzip der selektiven Aufmerksamkeit, kann man sagen. Ja, also unser Gehirn entscheidet für uns, was jetzt gerade relevant ist, und dieses Gehirn muss sozusagen gecatcht werden von so einer Information von außen, dass unsere Aufmerksamkeit da halt auch hingeht in der entsprechenden Situation. Das erstmal grundsätzlich zu der Wahrnehmung. Da sind wir natürlich immer noch ganz am Anfang der ganzen Kette, denn wenn ich jetzt die Wahrnehmung des Wählers habe, im ersten Schritt, dann muss ja der nächste Schritt sein, jetzt können Informationen fließen.
Oh ja.
So. Und auch bei dem Fließen von Informationen gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die beobachtet oder beachtet werden müssen. Ich fange mal mit einer Sache an, die dir ganz wichtig ist, nämlich mit den sogenannten Frames. Habt ihr vielleicht auch schon mal von
Frames.
Tja, was sind Frames?
Könnte auch so ein richtig cooler Kinotitel sein.
Frames.
Jetzt neu in ihrem UCI-Kinopalast. Keine Ahnung, Leute.
Genau. Aber gute Idee.
Was hat denn noch mal UCI-Kinowelt? Ich glaube ja, ne?
In der UCI-Kinowelt.
Oh ja.
Frames. Bald auch in deinem Kino.
Oh ja.
Naja, wie auch immer. Also Frames auf Deutsch würde man sagen, das ist so ein Deutungsrahmen. Also Frame heißt ja jetzt erstmal nichts anderes als Rahmen. Und da geht es um den Deutungsrahmen. Das heißt, das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass es da um bestimmte Worte geht oder Formulierungen, die benutzt werden und die durch ihr Vorhandensein bei den Menschen, die diese Botschaft aufnehmen, einen bestimmten Deutungsrahmen auslösen.
Okay.
Ich habe mal so
konkret.
Danke für die Aufforderung.
Würde Markus Lanz jetzt sagen.
Ja, genau. Das ist mir zu unkonkret. Da muss ich nochmal nachfragen.
Ich mach's mal konkret.
Genau. Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Für die Älteren unter euch, ihr wisst, was ich meine.
Stopp mal, was? Für die Älteren? Nee, das habe ich jetzt aber nicht geprägt.
Naja, das stammt aus einem ganz alten deutschen Hip-Hop-Track.
Ah, okay. Ja, für die alten Menschen merkt ihr, ich bin nicht aufgeklärt, aber.
Ja, wir können nachher mal gucken, ob ich dir das Lied dann zeigen kann. Zurück zu den Frames auf jeden Fall. Du hast mich gebeten, da mal Beispiele zu nennen. Ein relativ bekanntes Beispiel ist folgendes. Man hat eine Testgruppe von Personen gehabt und hat die per Zufall in zwei Gruppen aufgeteilt. Und diese beiden Gruppen haben zeitgleich im selben Raum und so weiter und so fort denselben Film gesehen. Mhm. Einen Film von einem Verkehrsunfall. Oh. Wo ein Auto dem anderen Auto hinten drauf gefahren ist.
Drastisch.
So. Und quasi die Augenzeugen sozusagen. Und nach diesem Film hat man diese beiden Gruppen getrennt, hat ihn in einen anderen Raum gebracht und hat den Fragebögen vorgelegt und Fragebögen zu diesem Film. Und da war eine Frage drinne, also die wurden grundsätzlich auch dieselben Fragen gestellt, aber immer in einer Winzigkeit anders formuliert. Und die entscheidende Frage bei diesem ganzen Versuch war bei der einen Gruppe die Frage, was schätzen Sie, wie schnell war das hintere Fahrzeug, als es dem vorderen aufgefahren ist? Die andere Testgruppe, der hat man dieselbe Frage gestellt, nur um eine Winzigkeit verändert. Was glauben Sie, wie schnell war das Auto, als es dem anderen hinten drauf gerast ist?
Also du hast einmal die präzise km/h-Anzahl und einmal hast du wie schnell. Also es ist in einem allgemeineren Rahmen gefasst. Oder was sollte die Frage jetzt letztendlich genau bewirken in der Aussage?
Die Frage sollte bewirken, dass die Testteilnehmer einschätzen, wie viel km/h das Auto schnell war.
Ja, aber gut, bei der einen Frage hieß es ja km/h und bei der anderen hieß es wie schnell.
Bei der ersten Frage hieß es, wie schnell war es, als es hinten aufgefahren ist. Bei der zweiten Frage, wie schnell war es, als es hinten drauf gerast ist.
Okay, also...
Das ist der Unterschied. Also gefahren und gerast. Das sind die unterschiedlichen Worte. Und das Ergebnis war halt signifikant. Das Ergebnis war nämlich, dass die Gruppe, die das Wort gefahren drin hat, die Geschwindigkeit des Autos deutlich niedriger eingeschätzt hat, als die Gruppe, die das Wort gerast da drin hat, obwohl die beide denselben Film gesehen haben. Ja, also objektiv gab es keinen Unterschied in der Geschwindigkeit, aber durch die Formulierung der Frage sind die Leute zu einer anderen Einschätzung gekommen.
Es gab andere Frames.
So ist es nämlich. Also hier ist sozusagen das Frame-auslösende Wort bei der einen Gruppe gefahren und bei der anderen Gruppe gerast, als Beispiel. Anderes Beispiel, auch hier hat man eine Testgruppe in ein Labor geholt, hat mit den Leuten alles Mögliche gemacht und hat die während dieses Versuches auch in zwei Gruppen aufgeteilt, geframed, die eine Gruppe mit dem Wort Schildkröte und die andere mit dem Wort Panther. So, dann waren die irgendwann im Labor fertig, dachten, der Versuch ist vorbei, war er überhaupt noch gar nicht, sondern man hat die Leute überwacht, wie sie dann über einen Flur zu einem Fahrstuhl gegangen sind. Und dieser Flur war mit Lichtschranken und Kameras ausgestattet, ohne dass die Versuchspersonen das wussten. Und man hat festgestellt, und das ist das besonders Interessante an dieser Frames-Geschichte, man hat festgestellt, dass diejenigen, die mit Schildkröte geframed waren, langsamer zum Fahrstuhl gegangen sind, als die, die mit Panther geframed waren. Das heißt, und das ist das ganz Interessante, dass Frames nicht nur Unterschiede auslösen in unserem Urteil, sondern auch in unserem Verhalten.
Jo, das hat man auf jeden Fall dadurch gemerkt. Aber man, also ich wäre niemals drauf gekommen, dass nur so ein kleines ausschlaggebendes Merkmal wie ein einzelnes Wort so viel bewirken könnte. Mindblowing.
Da habe ich vielleicht noch so ein klein bisschen ein noch etwas witzigeres Beispiel. Was ganz wichtig hier, kein Sexismus oder sonst irgendetwas, aber das hat das hat tatsächlich stattgefunden. Man hat jungen Männern hat man zwei Fotos von zwei sehr attraktiven Frauen gezeigt und hat die gebeten, mal einzuschätzen, welche von beiden ist denn attraktiver. Und da hat man drauf geachtet, dass man halt Frauen genommen hat, die sich sehr ähnlich sehen und ein ähnliches Maß an
Attraktivität. Also es waren wunderschöne Frauen,
so, um den
Sexismus
jetzt mal wegzudrücken. Genau, ja. Genau. Ja, das mit dem Sexismus in Anführungsstrichen kommt gleich vielleicht noch bei der Auflösung. Nein, auf jeden Fall hat man dann festgestellt, so ja, über so eine ganze Gruppe gesehen, wurden diese beiden Bilder auch sehr ähnlich eingeschätzt, auf jeden Fall. Dann hat man den Versuch ein kleines bisschen verändert.
Okay.
Es ging weiter so, dass immer einem jungen Mann ein Bild von zwei hübschen Frauen gezeigt wurde, aber jetzt wurde was dazu gesagt. Jetzt wurde das so ein bisschen anmoderiert und gesagt, ja, hier sind zwei Bilder von zwei hübschen jungen Frauen. Das hier, das ist die Jennifer. Und das
Jennifer.
Da, genau, und das da ist die Gudrun.
Wow.
So.
Hallo Gudrun.
Und allein das hat das Ergebnis drastisch verändert. 80% der befragten Männer sind jetzt auf einmal der Meinung gewesen, dass Jennifer die attraktivere ist.
Ach was, okay.
So, das heißt, nur der Name Gudrun scheint also in irgendeiner Art und Weise einen negativen Deutungsrahmen auszulösen.
Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich als Teilnehmer in diesem Experiment bin, in diesem Laborversuch, dann würde ich vermutlich auch eher zu Jennifer tendieren, weil es einfach näher am Nabel der Zeit ist. Also der Name ist ja viel geläufiger als Gudrun. Wenn ich mir Gudrun vorstelle, und ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, dann finden Sie auch, dass Jennifer auf jeden Fall attraktiver klingt als Gudrun, weil unter Gudrun ich mir eine alte Oma einfach vorstelle. Also eine Freundin von meiner Oma heißt halt Gudrun, ne?
Ich stelle
allein schon mal zu der emotionalen und persönlichen
Nichts gegen die Freundin deiner Oma, aber ich stelle, wo du das gerade jetzt sagst, ne, mit Am Puls der Zeit, so, also ich stelle mir gerade vor, spät in der Nacht sitzt man auf dem Sofa, sexy Sportclips kommen auf Sport 1. Ja, und dann kommt da irgendwie, ruf mal die Telefonnummer 123456 an, Gudrun erwartet dich. Mm. So ein Name taucht da irgendwie auch nicht auf, ne?
Nein, die heißen alle Sexy Sarah und obwohl, die geile Gudrun.
Die geile Gudrun. Sexy Sarah und die geile Gudrun. Oh, ja. Ist auch schon wieder ein Filmtitel. Naja, wie auch immer, um das auch nochmal ganz klarzustellen, es gibt draußen in der Welt, glaube ich, unglaublich viele höchst attraktive Gudruns und wahrscheinlich auch ganz viele hässliche Jennifers, um das mal umzudrehen. Okay. Also will sagen, der Name spielt natürlich überhaupt gar keine Rolle, was das angeht.
Okay.
Ja?
Aber ich sehe auf dem Zettel gerade, du hast uns noch was mitgebracht.
Spickst?
Ja.
Das ist ja unglaublich.
Ja, habe ich damals auch schon in Mathe unterrichtet.
Sehr gut. Die Frage ist ja, wenn wir über Frames reden, ist ja auch die Frage, wir haben jetzt so ein paar Beispiele in Laborsituationen irgendwie gesehen.
Genau.
Wie kann ich so ein Frame hervorrufen? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das tun, keine Ahnung, auf einem Wahlplakat oder in einer Rede oder sonst irgendwas. Das, was Politiker halt im Wahlkampf so tun.
Ja, vermutlich wahrscheinlich eher reden als Wahlplakate aufhängen. Ne? Dafür haben die ja ihre Leute. Aber nee, ich meine, sehen gerne auf Fotos, aber es ist ja trotzdem ganz interessant.
Das habe ich nicht gemeint.
Ganz viele Fernsehauftritte, wie ich hier gerade sehe. Was ist denn da passiert bei den Fernsehauftritten?
Ganz kurz noch, weil du das gerade sagst, mit den Plakate kleben. So war das nicht gemeint. Aber auf den Plakaten stehen ja auch Botschaften drauf. Und da geht es ja auch darum, wie die formuliert sind. So, das heißt, also ein Stilmittel, was da häufig genommen wird und was man auch sehr gut nehmen kann, weil das bei Menschen sehr gut funktioniert, sind halt Metaphern. Metaphern sind ja immer bildhafte Vergleiche. Und wir Menschen sind eigentlich in Bildern denkende Wesen und deswegen von Metaphern auch ganz gut ansprechbar. Und auch dazu, zu dem Thema Metaphern, gibt es einen interessanten Versuch, eine interessante Studie von der Stanford University in den USA. Da hat man nämlich auch zwei verschiedenen Versuchsgruppen einen Text vorgelegt. Und da ging es in dem Text um die Berichterstattung über den allgemeinen Anstieg von Kriminalität in einer fiktiven Ortschaft. Und die Zahlen, also die faktischen Inhalte von diesem Text, die waren auch bei beiden Gruppen dieselben. Aber die Kriminalität, die wurde unterschiedlich bezeichnet. In dem einen Artikel wurde die Bestie der Kriminalität sozusagen, also wurde die Kriminalität als Bestie bezeichnet und in dem anderen Artikel als Virus einer Gesellschaft. Und nach Lektüre des Textes hat man eben halt die beiden Gruppen gefragt, was habt ihr für Vorschläge, um der steigenden Kriminalität zu begegnen? Und da war es sehr interessant, dass die beiden Gruppen ganz, ganz unterschiedliche Dinge gesagt haben.
Was haben sie denn gesagt?
Die den Text mit der Bestie haben, haben Dinge angeführt, wie da muss eine härtere Gangart an den Tag gelegt werden, wir brauchen mehr Polizei und strengere, schnellere und längere Haftstrafen.
Also schon sehr extrem und sehr destruktiv unterwegs.
Ja, so ein bisschen wie man das irgendwie, das ist so auch fast Sozialisation. Ja, wenn wir uns einen Film angucken, wo eine Bestie ist, dann ist ganz klar, was gemacht werden muss, die muss gejagt werden.
Mhm.
So. Und die zweite Gruppe, die mit dem Virus, die hat eben ganz andere Dinge gesagt. Die hat nämlich gesagt, da müsste man mal die Ursachen herausfinden, dass man die Ursachen bekämpfen kann. Da lohnt es sich, soziale Unterschiede abzubauen und für mehr Bildung zu sorgen beispielsweise. Das waren so die meistgegebenen Antworten.
Es war ein bisschen konstruktiver in den Vordergrund gehoben. Es war jetzt nicht allzu gewalttätig, nichts hart Extremistisches in den Vordergrund preschen, sondern es war einfach detailliert, konstruktiv, sachlich noch.
Ja, letzten Endes so ein bisschen
bezeichnen kann, aber ja, es war auf jeden Fall nicht so krass.
So ein bisschen dieser Zusammenhang Bestie Jagd, Virus Heilung. Ja, weil man das aus dem Krankheitskontext, das heißt, durch das Wort Virus ist hier der Krankheitskontext als Frame aktiviert worden und wenn ich über Krankheiten nachdenke, weiß ich ja, ich muss die Ursache einer Krankheit finden, dann kann ich was dagegen tun. Muss man einfach auszudrücken. Ja, und das jetzt mal raus aus der Universität, rein in unseren politischen Alltag hier in Deutschland oder Europa, wenn man dann natürlich bestimmte Politiker hat, zum Beispiel der Herr Gauland, der halt nicht nur immer am Baden ist und sich seine Klamotten klauen lässt, sondern auch mal mehr oder weniger, nee, eigentlich immer mehr unintelligentere Dinge sagt, der dann die Flüchtlinge oder all das, was mit den Flüchtlingen passiert, als Überflutung beschreibt. Genau diese Worte verwendet er ja auch. Überflutung löst bei uns natürlich auch einen bestimmten Deutungsrahmen aus. Überflutung hat immer was mit einer Naturkatastrophe irgendwie zu tun. Vor allen Dingen mit einer Katastrophe.
Hat vor allen Dingen was mit Todesangst zu tun.
Und genau das, was du gerade gesagt hast, Noah, bitte mal merken für nachher, weil Angst noch eine Rolle spielen wird. Noch ein, zwei andere Beispiele, mal auf das Thema Europa bezogen. Da gibt es ja auch alle, die so europakritisch sind, die dann gern mal den Duktus, die Diktatur Brüssels verwenden. Und Diktatur löst natürlich, da sind wir wieder bei der Angst, löst natürlich wieder was bei Menschen aus. Ja? Oder wollen wir mal gar nicht immer auf AfD oder sonst irgendwas gehen, auch aus der CSU, hat es doch Leute schon gegeben oder Politiker gegeben, die zum Beispiel die Rettungsschiffe im Mittelmeer bezeichnet haben als Shuttle Service zum Festland. Ja, was natürlich auch wieder einen bestimmten...
Sehr luxuriös an, hört sich an, als ob die Deutsche ganz so prädestinierte Menschen wären, hat ein bisschen was von Diplomaten verhalten. Und das hebt natürlich jetzt den Flüchtling eher als Wesen in den Vordergrund, der von allen Seiten der Regierung im Prinzip mit Geld zugestopft wird. Das stelle ich mir gerade in meinem Kopf vor.
Ja, zum Beispiel. Und genau solche Dinge passieren, wenn ich eben halt durch Metaphern ja einen bestimmten Deutungsrahmen auflöse und das eben halt auch ganz bewusst mache. Eine Idee kurz zwischendurch nur. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile darüber geredet und meine Idee ist vielleicht, unseren Zuhörern eine kurze Pause zu gönnen, indem wir mal ein bisschen Musik zwischendurch einpflegen quasi. Und da haben wir uns ja auch etwas überlegt, wie wir das in dieser Sendung machen wollen. Vielleicht
magst du das mal. Ja, ich erzähle euch das mal ein bisschen. Der Tobi hat ja jetzt schon lange genug geredet. an und für sich haben wir ja natürlich unseren Spotify hier auf Spotify, ganz genau. Und wir haben unseren Podcast hier auf Spotify hochgeladen und finden das natürlich auch eine grandiose Idee, wenn wir eine Musik-Playlist dazu erstellen, weil wir natürlich sehr musikaffin sind und in unserer Freizeit viel Musik hören und das gerne mit euch teilen möchten. Und wir haben uns dazu entschlossen, euch heute als Premiere die Playlist Late Machado unterzujubeln.
Late Machado, Noah, was ist das denn für ein seltsamer Name? Wie bist du denn da drauf gekommen?
Also pass mal auf, ich bin Kellner. So, Punkt 1. Neben meinem Studium muss ich natürlich auch irgendwie meine Kröten ranbekommen und dementsprechend habe ich immer ganz furchtbar nette Gäste, manchmal auch furchtbar weirde Gäste bei mir im Café. Und tatsächlich hat jemand auf meiner alten Arbeit mal ein Late Machado bestellt bei meiner Kollegin Luise. Und sie hat mir das erzählt und ich habe mich furchtbar drüber kaputt gelacht, weil derjenige natürlich ein Latte Macchiato haben wollte. Ne? So, also Late Machado, beziehungsweise Latte Machado, aber nun war ein paar Late Machado, mit Flavor, mit Haselnuss-Flavor, damit es natürlich nochmal extra knallt im Kopf. Ne?
Ja, hoffe ich, wenn genug Musik in der Playlist ist, dass diese Playlist auch ein gutes musikalisches Flavor versprüht.
Ja, natürlich. Bei unserem flavoristischen Musikgeschmack kann das auch nur cool werden.
Da gehe ich mal davon aus. Das heißt, also wir werden morgen oder so, wenn die Sendung dann auch bei Spotify verfügbar ist, werden wir sicherlich auf Twitter auch nochmal was dazu schreiben und werden da auch nochmal einen Hinweis auf die Playlist geben, dass ihr auch wisst, wie es geschrieben wird und ihr die Playlist dann bei Spotify auch finden könnt.
Ich verlinke die euch.
Oder so, noch viel besser, genau. Und ja, genau, dann packen wir die ersten Lieder mal in diese Playlist rein. Noah, da ich so viel gelabert habe, gebührt dir die Ehre des ersten Songs.
Ah, danke. Also tatsächlich bin ich heute auf einen sehr schönen alternativen Song gestoßen von Phil Boriva. Der heißt Gorilla und ist so ein, ach, eigentlich so ein schöner Track, morgens unter der Dusche stehen, ein bisschen tanzen, keinen Bock auf Arbeit haben, aber aus der Dusche dann mit dem Song rausgehen und schon wieder Bock haben, zur Arbeit zu gehen und sich tot zu arbeiten. So viel Emotion kann ein Song in eurer Psyche erzeugen. Auf jeden Fall, dieser Song kommt safe in die Playlist. Ansonsten hätte ich da auch noch einen zweiten Vorschlag, nämlich von dem wunderbaren Musiker Joch Tobi, den muss ich noch bringen, das geht gar nicht anders, von Matt Mason, Cringe. Das ein bisschen balladiger. Mal als kleines Extrem. So, aber weiter im Kontext, weniger über unsere Spotify-Playlist zum Content. Oder hast du noch was anzuregen, anzumerken?
Nee, alles gut. Ja, dann machen wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ihr habt natürlich die Möglichkeit, jetzt eine Pause zu machen, wenn ihr wollt, und euch die Musik anzuhören und dann die Sendung weiterzuhören. Oder wenn ihr noch könnt, hören einfach weiter zu. Wir haben über Frames geredet, wir haben über Metaphern geredet, wie Frames ausgelöst werden können. Und es gibt aber natürlich neben diesen Frames, das klingt immer als so mega fremdgesteuert oder so, gibt es natürlich auch noch andere Dinge, auf die Leute achten und wo die Glaubwürdigkeit von Politikern zum Beispiel dran festmachen. Und das ist der Begriff der Kongruenz.
Was heißt denn Kongruenz?
Ganz einfach gesagt heißt Kongruenz, dass das eine zu dem anderen passt.
Man könnte es auch
sagen, kurz, fast deckungsgleich.
Man könnte es auch kurz unter Echtheit so ein bisschen mitnehmen.
Ja, genau. Das könnte man sagen, auf jeden Fall. Und auch hier ein Beispiel aus dem Wahlkampf. Vor ein paar Jahren gab es für den Bundestagswahl auch das Kanzlerduell Angie Merkel gegen Peer Steinbrück. Und in dem Wahlkampf hat die SPD bundesweit einen Slogan gehabt, der auf jedem Wahlplakat der SPD draufstand. Und das ist nämlich der Slogan, dass wir entscheidet. Klar, was damit vermittelt werden sollte, worauf ich hinaus will, ist aber kurz vor der Wahl fing dann so wie auf in jedem vor jeder Bundestagswahl gab's auf dem ZDF das Kanzlerduell und ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, aber ein wesentlicher Bestandteil dieses Duells ist ja, dass dort sehr genau darauf geachtet wird, dass beide Kandidaten auf die gesamte Sendung gesehen exakt oder möglichst exakt dieselbe Redezeit haben, damit das eben halt möglichst fair ist. Und wenn man sich das mal anschaut und mal durchzählt und auf das Wort wir achtet, dann ist nämlich festzustellen, dass in diesem Kanzlerduell der Peer Steinbrück von der SPD 87 Mal das Wort wir verwendet hat und Angela Merkel von der CDU 197 Mal das Wort wir.
Wow, okay. Das muss eine ziemlich lange Zeit gewesen sein, die sie hatte. Oder sie hat sich sehr komprimiert und kurz gefasst.
Oder eine Kombination aus beiden, ich weiß es nicht genau. Fakt ist, dass auf jeden Fall dieser Spruch, dass wir entscheidet in der Wahrnehmung des Wählers, dann fast eher zu Frau Merkel passt als zu Herrn Steinbrück, weil sie das wir öfters verwendet hat. Und das sorgt natürlich für eine Inkongruenz in der Wahrnehmung, dass man sieht, SPD-Slogan wir, aber in den bewegten Bildern CDU wir. Ja, das ist inkongruent. Und wir Menschen streben nach Kongruenz. Wir mögen, wenn Dinge kongruent sind, auf jeden Fall. Ja, also das Thema Kongruenz ist etwas für die Politiker, was halt noch richtig wichtig ist, worauf man achten muss, dass man in dem, was auf den Wahlplakaten steht, in dem, was, keine Ahnung, im öffentlichen Auftritt irgendwo steht, dass mein Verhalten und das, wie ich rede, natürlich auch dazu passt. Ansonsten werde ich halt als nicht echt empfunden für den Wähler.
Jo. Was können wir denn noch so zu Frames herausfinden, beziehungsweise was hast du noch Tolles herausfinden können?
Na, Frames will ich jetzt mal so ein bisschen als Punkt abgehakt lassen, diese ganzen Punkte, die wir nennen. Die stehen natürlich alle nebeneinander und die spielen parallel eben halt eine Rolle. Und ich würde jetzt ganz gern mal auf so ein bisschen auf etwas eingehen, was du vorhin so ins Spiel gebracht hast, wo ich dich noch gebeten habe, bitte merkst dir, was war's? Ich hab's auf deinen Blick gesehen. Das Stichwort Angst.
Oh ja.
Das Stichwort Angst. Wenn wir vorhin auch schon so ein paar Formulierungen gehört haben, dann scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass es bestimmte Themen gibt oder bestimmte Politiker auch gibt, die es darauf angelegt haben, bei den Wählern Angst hervorzurufen. Und da ist ja auch die Frage, warum. Denn beziehungsweise das ist relativ leicht zu erklären, das warum, denn wir haben in unserem Gehirn, um es mal einfach auszudrücken, etwas, was man als Angstzentrum bezeichnen kann, wo die Emotionen und das Gefühl der Angst entsteht oder aktiviert
nimmt
wird.
Nimmt man auch im Fachkontext, beziehungsweise im Fachkontext Amygdala, habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Genau. Wenn ich das noch bei meinem alten Wissen aus meinem Studium hinten in meinem Hinterkopf richtig abgespeichert hat, Amygdala-Teil, des limbischen Systems, ganz genau.
Zuständig, als unsere innere Alarmanlage im Prinzip, die auch uns dazu bringt, entweder Kampfverhalten oder Fluchtverhalten an den Tag zu bringen, beziehungsweise uns so zu verhalten, oder halt erstarren. Erstarren ist auch immer ganz toll.
Herzlich willkommen bei dem neurologischen Podcast. Nein, kurz mal in die Neurologie gewechselt. Nee, Fakt ist, und das kennt jeder von sich selber vielleicht auch, in dem Moment, wo ich Angst habe, wird meine Ratio, mein rationales Verständnis, ich will jetzt nicht sagen komplett ausgeschaltet, aber zumindest mal so ein bisschen hinten angestellt. Mhm. So, und die Angst übernimmt und trefft die Entscheidung. Und in solchen Situationen sind wir halt sehr empfänglich für einfache und klare Lösungsansätze. Und wenn man sich, ohne dass wir jetzt konkrete Namen nennen wollen, wenn man sich bestimmte Politiker oder Parteien mal anguckt, dann sind die in ihrer Aussage, du hast es ja vorhin auch schon gesagt,
angsterzeugend.
Nicht nur angsterzeugend, sondern auch sehr einfach und klar in der Sprache.
Ja, jetzt nicht jeder, aber nein, vorzugsweise aber die Parteien, die gerne Angst erzeugen möchten,
genau,
beim Wähler
genau.
Letztendlich, ne, Stichwort Höcke.
Zum Beispiel.
Mit seinen wunderbaren Worten der Flüchtlingsflut und vor allen Dingen auch, dass das deutsche Volk beispielsweise zurückgeht, beziehungsweise was war denn nochmal sein genauer Wortlaut?
Weiß nicht, ich will auch
das deutsche Volk
Politikern hier
irgendwie sowas Extremes.
Ich will diesen Politikern hier eigentlich gar nicht so eine große Bühne bieten, deswegen egal, ich kam jetzt nur gerade drauf, weil du eingangs schon gesagt hast, du hast da mal ein bisschen im Programm geblättert und dir ist eben aufgefallen, dass dort sehr einfache und sehr direkte Aussagen irgendwo stehen.
Oh ja.
Ne? Und das hängt natürlich damit zusammen. Ja, und ein weiterer Faktor, gerade in Kombination auch mit dem Thema Angst zu sehen, ist das Thema Wiederholung. Wiederholungen bleiben gut im Kopf. Bevor ich da in die Politik gehe, vielleicht mal ein Begriff, was mir immer so ganz gut im Kopf geblieben ist. Keine Ahnung, wer von euch diese Werbung kennt, aber das gibt ja ganz viele verschiedene und auch ganz viele tolle verschiedene Müsli-Sorten beispielsweise. Aber im Radio, vor allen Dingen im Radio, gibt es eine Müsli-Sorte, die immer beworben wird mit unglaublich viel Wiederholung, und das ist das Seitenbacher Müsli.
Seitenbacher Müsli?
Und viele kennen das vielleicht aus dem Auto, beim Autofahren, wenn dann Werbung kommt und dann hört man die ganze Zeit während dieses sehr kurzen Werbespots immer Seitenbacher, 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 Seitenbacher.
Seitenbacher
tausendfach wird der Name da gesagt.
Das Seitenbacher Müsli.
Guck mal, im Supermarkt steht direkt, glaube ich, neben dem Köln Müsli und dem,
was? Die Kölnflocken, ne?
Die Kölnflocken, und was können wir noch schnell für eine Marke nennen, dann ist
mein
keine Werbung.
Müsli,
mein Müsli, Vitalis und keine Ahnung.
Nee, Ballisto ist eine Süßigkeit, Opa.
Ja, richtig. Aber macht nichts. Ich glaube tatsächlich, dass viele.
Aber mit Müsli-Beisatz auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube trotzdem gar nicht so schlimm, diese Verwechslung, weil ich glaube, ganz, ganz viele Müslis, die man im Supermarkt so kaufen kann, haben einen ähnlichen Nährstoffgehalt wie so ein Schokoriegel.
Ja.
Aber okay, Ernährung machen wir vielleicht mal irgendwann anders, was da eine Rolle spielt, aber jetzt sind wir bei dem Thema Politik. Und um da jetzt nochmal, das finde ich auch sehr schön, auch fast schon wieder aktuell, um da jetzt nochmal ein Beispiel aus der Politik reinzubringen, wenn wir mal so ein bisschen über den größten Teich gucken, dann gibt's da so einen Wahnsinnigen, der da irgendwo regiert und der hat irgendwann auch mal Wahlkampf geführt, muss es demnächst auch wieder tun. Im Moment sieht's ja gerade ein bisschen
schwierig aus. Kleiner Hinweis, der Typ ist ungefähr so alt wie der Tod. Zweitens, er trägt gerne rot. Drittens, er hat unglaublich komische blonde Haare. Und viertens, einen echt orangefarbigen Hautton, was mich dazu bringt, dass er eventuell ganz, ganz billigen Hautbräuner benutzt.
Ja, und Hautbräuner vielleicht. Ja, Moment, das müssen wir mal herausfinden. Das ist überhaupt die beste Idee, mal herausfinden, was für ein Hautbräuner der verwendet und dann ein Verbot des eben solchens anzustreben, weil es so zu sein scheint, dass dieser Hautbräuner nicht nur die Haut braun macht, sondern auch die Seele und die politische Einstellung.
Ja.
Naja, okay, aber es steht uns kein Urteil über diesen Menschen zu, ich kenne den nicht. Aber auf jeden Fall hat er mehrere Wahlkampfreden natürlich gehalten, bevor zum Präsident gewählt wurde. Und ich habe mal recherchiert einen Ausschnitt aus einer Wahlkampfrede, die ich hier einfach mal zum Besten geben will, selbstverständlich ins Deutsche übersetzt. Und ihr könnt ja mal darauf achten, einerseits das Thema Wiederholung kommt da ganz stark zum Tragen. Und dann achtet mal vor allen Dingen am Ende auf seine gewiefte und mega überzeugende Argumentation.
Ich lese dann mal vor. Wir gewinnen nicht mehr in Amerika. Wir gewinnen nicht mehr. Wir gewinnen nicht mehr. Wir gewinnen nicht mehr im Wandel. Wir gewinnen nicht mehr im Krieg. Selbst gegen die ISIS gewinnen wir nicht mehr. Aber ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen und damit wird Amerika wieder gewinnen, weil ich gewinnen werde.
Wahnsinn. Das Publikum ist aus dem Häuschen. Standing Ovations. Ja.
Reicht dann auch wieder.
Und da kann man sehr schön sehen, mit dem, was wir bisher gehört haben, können wir da ja einfach mal draufschauen und können sagen, hey, okay, am Anfang geht es darum, den Leuten deutlich zu machen, wir gewinnen nicht mehr. Das kann oder soll Angst auslösen. Wir haben eben gerade gesagt, wenn das Angstzentrum aktiviert ist, werde ich für sehr einfache Lösungen oder Erklärungen sehr, sehr empfänglich. Und da sind wir schon ganz am Ende. Ja, wird Amerika wieder gewinnen, weil ich gewinnen werde.
Weil er gewinnen wird.
Jeder normal denkende Mensch sagt sich, was ist das denn für eine Begründung? Das ist ja überhaupt gar keine Begründung.
Nö, nicht wirklich.
Das ist,
Naja, eigentlich
schon. Trump hätte genauso
eine fundamentale feste Begründung, ne?
Ja gut.
Er wird gewinnen.
Trump hätte genauso sagen können, und das hätte dann wahrscheinlich auch mehr der Mehrheit entsprochen, ich bin dumm, weil ich dumm bin.
Genau. Und deswegen wird Amerika dumm, weil Amerika jetzt noch nicht dumm ist, aber mit mir dumm wird.
Weil nichts gegen die ganzen Amerikaner draußen, no offense, Amerika, wunderbares Land, super Leute, es geht uns jetzt gerade nur um Trump.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, was für eine Argumentation, ja. Und du hattest mir da, als wir auf diese Rede auch gestoßen sind, hattest du mir noch von so einem Versuch erzählt, der, wo es auch um die Begründung ging und so. Da gab es, glaube ich, eine Supermarktkasse oder sowas, das hattest du mir gestern erzählt.
Ah ja, toll. Das ist nämlich eine NDR-Doku gewesen oder so. Da ging es halt darum, wie Menschen im Prinzip darauf, also wie unverschämt kann man eigentlich sein. So, das war so der Vordergrund, da war eine Frau an der Kasse, die wollte vor, bei einer langen Schlange, fragte dann, ja, kann ich bitte vor, aus Höflichkeit hat die Frau vor ihr, sie natürlich vorgelassen. So, dann dachten die sich, okay, machen wir eine neue Runde, in der zweiten Runde dränge ich mich einfach mal vor. Das hat sie dann auch getan, mit ganz viel Dreistigkeit und Enthusiasmus, das hat auch gezogen, aber die dritte Runde war viel interessanter, weil sie sich in der dritten Runde vorgedrängelt hat, mit der Begründung, ich muss mal hier abkassiert werden. Und die Frau hat sie trotzdem vorgelassen, aber war total im Nachhinein verdutzt, warum sie sie vorgelassen hat. Daraus können wir natürlich schließen, Menschen nehmen Situationen, Aussagen oder sonstiges viel, viel ernster und haben einfach mehr Verständnis dafür, wenn eine Begründung dahinter steckt. Die Begründung muss nicht extrem komplex sein oder total reich an Argumenten. Sie muss einfach begründend sein. Denn da können wir dann auch fortlaufen und etwas vorstellen darunter, wieso der Mensch so gehandelt hat. Also uns fehlt immer so ein bisschen dieses, warum hat er das gerade getan? Warum?
Genau. Also natürlich ist uns eine Begründung immer wichtig. Wir meinen das zumindest. Aber häufig, gerade wenn wir nicht so mit unserer gesamten Aufmerksamkeit dabei sind, reicht dieses Wörtchen weil in einem Satz schon aus, uns eine Begründung zu suggerieren, dass es dort eine sinnvolle Begründung gibt, ohne dass wir richtig zuhören. Eine andere Idee könnt ihr vielleicht mal selbst bei euch im Büro ausprobieren, keine Ahnung, wo ihr so arbeitet, aber wenn ihr irgendwo im Büro arbeitet, wo es auch einen Kopierer gibt und wo es auch mal eine Schlange an einem Kopierer gibt, dann geht doch einfach mal mit was zu kopieren hin, stellt euch an und fragt dann mal den Kollegen vor euch, Mensch, lässt du mich vor, weil ich muss nämlich kopieren. So, alle, die da stehen, müssen kopieren, genau wie alle, die an der Kasse stehen, abkassiert werden müssen, überhaupt keine Frage, aber dieses Wörtchen weil hat da schon seinen Effekt.
Kommt ein bisschen auf den Persönlichkeitstypen an, aber ich denke, ihr werdet zu einem guten Anteil damit Erfolge erzielen.
Einfach mal selber ausprobieren. Ein paar Sachen aus der Psychologie lassen sich ja, wenn man sich damit beschäftigt, auch relativ leicht im Alltag einfach mal ausprobieren.
Genau.
Aber denkt immer dran, alle psychologischen Erkenntnisse sind natürlich, beruhen auch nur auf Statistiken und von jeder Erkenntnis gibt es auch immer Ausnahmen. Also nicht traurig sein, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt, aber ihr werdet da eure Erfolgserlebnisse haben mit Sicherheit. Ja, und einen letzten Punkt habe ich noch mir überlegt, den ich auch kurz anführen will zu diesem ganzen Komplex Wahlkampf und so, bevor wir das Ganze dann mal so ein bisschen zusammenfassen. Und das ist das Thema Social Proof, beziehungsweise in Deutschland sagen wir oder nennen wir das gerne Autoritäten. Also dass bestimmte Personen oder Institutionen angeführt werden, um ja etwas vermeintlich zu beweisen oder zu bestätigen. Ein Klassiker oder ja, fällt dir dazu was ein, was in Deutschland, wo das häufig gemacht wird oder was man da häufig liest zu diesem Thema?
Zu Autoritäten generell.
Ja, zu dem Thema Social Proof. Was wird da gerne gemacht? Also Zeitungen beispielsweise schreiben ja gerne, Wissenschaftler haben herausgefunden.
Ach, okay, das meinst du.
Ja. Genau. Ja, wo kein Arsch weiß, wer sind denn diese Wissenschaftler eigentlich, die gemeint sind, sondern es wird oft geschrieben, Wissenschaftler haben herausgefunden.
Studien haben ergeben.
Ja, das auch
das. Punkt, Punkt, Punkt.
Studien haben ergeben. Keiner weiß, welche Studie von wem und so weiter, aber wenn wir das lesen.
Amerikanische Forscher haben herausgefunden.
wenn wir sowas lesen, ja, und nicht großartig drüber nachdenken, denken wir erstmal, oh, ach ja. Ja, wenn Wissenschaftler das rausgefunden haben, dann muss das ja wohl stimmen.
Politischer Präsident sagt.
Ja, alles Mögliche, ja. Oder es gibt auch Politiker, die sagen, ja, wurde ich schon drauf angesprochen, aber alle Anwälte sagen, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Oder eins deiner Lieblingsthemen beispielsweise, wo haben wir das auch in der Politik? Unsere, ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, unsere Drogenbeauftragte.
Ja, ja. Frau Mortler, Merkler.
Ja, wie auch immer sie heißt.
Maledo. So heißt sie auf jeden Fall.
Mortal Kombat.
Oh,
ja. Oder so. Die hat ja irgendwie auch in einem Interview mal gesagt, sie hätte mit Polizisten gesprochen und die Polizisten sagen das, Doppelpunkt. Und dann kommen halt so Aussagen, wo jeder normal denkende Mensch, wenn man darüber nachdenkt und wenn man selber sich mal mit Polizisten unterhält,
dürfen sagt so, kein Marihuana legalisieren.
Ja, das genau, darum ging's.
Polizisten, genau. Deswegen sagt auch der Großteil des Deutschen Verbundes von Kriminalisten oder was war das
nochmal? BDK, der Bund der Kriminalbeamten.
Dankeschön. Die sagen auf jeden Fall zu einem Großteil, dass es in Deutschland sehr effizient und produktiv wäre, zum einen für die Wirtschaft, zum anderen aber auch zur Entlastung der Festnahmen oder beziehungsweise Strafverfahren, indem man das mal legalisiert. Aber hey, Polizisten haben gesagt, dass...
Punkt, genau. Punkt. Ja, also das ist so dieses vermeintliche Autoritäten anführen, um seiner eigenen Aussage, seiner eigenen Behauptung, wie auch immer, eben halt ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Ja, und das sind eben halt so Sachen, wo wir mal ein bisschen drauf geschaut haben und wir gesagt haben, es geht nicht immer nur darum, dass die Parteien mittlerweile andere Medien verwenden müssen, sondern natürlich müssen die auch auf ihre Art und Weise der Kommunikation achten, müssen eben halt darauf achten, dass die Aufmerksamkeit der Menschen gelenkt werden kann, müssen darauf achten, mit welchen Formulierungen löse ich denn welche Frames aus, müssen natürlich darauf achten, dass eine Echtheit zu erkennen ist zwischen Gesagtem und Verhalten. Mhm. Und müssen vor allen Dingen ja auch umzugehen wissen, und das ist ja vor allen Dingen in Deutschland jetzt noch relativ neu mit dem Phänomen, dass es mittlerweile auch Parteien gibt, die sozusagen auf der dunklen Seite der Macht die dunklen Seiten der Kommunikation benutzen, um Angst auszulösen und dann in diesem angstgetriebenen Settings bestimmte Frames auszulösen bei den Leuten. Und wo das hinführt, das sehen wir ja zurzeit.
So.
Das sind so ein paar Gedanken gewesen zu dem Thema Wahlkampf oder Wahlkrampf, um einfach mal drauf zu schauen, was gibt es da für Aspekte. Haben wir irgendwas, ich will jetzt nicht sagen, haben wir irgendwas vergessen, das hat ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Aber wir haben auf jeden Fall was vergessen, Tobi.
Na?
Wir haben die wichtigste Rubrik.
Ja, na, da kommen wir ja gleich noch dazu, Keine Sorge. Leute, euch erwartet gleich noch was. Überhaupt gar keine Frage. Nee, mir geht's ja erstmal nur darum, das Thema Wahlkampf oder Wahlkampf an dieser Stelle mal so ein kleines bisschen abzuschließen. Und wir hoffen, dass wir euch einerseits vielleicht so ein paar Gedankenanregungen gegeben haben, interessante Informationen gegeben haben zu diesem Thema. Und vielleicht hat der eine oder andere auch Lust, sich jetzt tiefergehend mit so etwas auseinanderzusetzen. Das kann natürlich auch sein. Überhaupt gar keine Frage. Wäre ja auch wünschenswert. Auf jeden Fall ist so dieses ganze Thema Wahlkampf ein sehr komplexes Thema, kann man glaube ich sagen. Und nur weil eine Partei ein scheiß Plakat irgendwo draußen hängen hat, heißt es noch lange nicht, dass das eine scheiß Partei ist. Leute, beschäftigt euch mit den Inhalten. Und wenn ihr über solche Effekte, über die wir gesprochen haben, wisst, dann hinterfragt euch. Aber hinterfragt nicht nur euch, sondern hinterfragt bitte auch uns. Bei dem, was wir jetzt die ganze Zeit so erzählt haben, wenn das euer Interesse getroffen hat, dann guckt selber nach. Und ob das auch alles richtig ist, glaubt uns bitte kein Wort von dem, was wir hier erzählt haben, sondern bildet euch eure eigene Meinung auf jeden Fall. Das sind halt einfach so ein paar Dinge,
die wir rausgefunden haben. Ihr dürft uns gerne als Stütze verwenden, das dürft ihr. Aber genau, wie gesagt, Meinungsbildung ist halt echt wichtig.
Definitiv, auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zu den letzten Kategorien kommen, und danach sich die Sendung ja auch zum Ende neigt, würde dann an dieser Stelle ich ganz gerne noch zwei Lieder auf unsere Playlist setzen.
Dann setz mal.
Und ich habe mir überlegt, als erstes auch ein Lied, was unserem Edutainment-Anspruch gerecht werden soll, auf jeden Fall. Sprich, ich hoffe, dass das Lied euch unterhält, je nach Musikgeschmack. Es geht nämlich um das Lied von der Band Volbeat, und zwar das Lied Leviathan. Ich spreche das bewusst deutsch aus. Wird genauso natürlich der englische Titel auch geschrieben, aber Leviathan halt ausgesprochen. Warum Edutainment? Leviathan, vielleicht ist euch der Begriff auch schon mal irgendwie untergekommen und kommt euch bekannt vor. Einfach mal eingeben als Suchbegriff und mal gucken, was ihr da so findet. Ihr werdet tief eintauchen, wenn ihr wollt, in die vorchristliche Mythologie. Kann auch mal ganz interessant sein. Also Leviathan von Volbeat, das eine Lied. Und dann ein zweites Lied von einer Band. Viele kennen diese Band schon. Vor allen Dingen in Amerika, vor allen Dingen in Südamerika ist die schon echt richtig groß. Und hier in Deutschland auch immer mehr im Kommen. Das ist nämlich die Band Greta Van Fleet. Und davon würde ich ganz gerne das Lied Black Smoke Rising auf die Playlist setzen. Hört es euch einfach mal an.
Das ist Tobis persönlicher und favorisierter Duschsong morgens.
Bitte was? Naja, einer von denen auf jeden Fall. Ja, genau, diese beiden Songs von mir auf der Liste. Und ja, Noah hat es eben schon angedeutet, in diesem Podcast gibt es auch so etwas wie Rubriken, die wir manche regelmäßig, manche unregelmäßig in die Sendung mit einbauen werden. Und zwei unserer regelmäßigen Rubriken kommen jetzt zum Abschluss dieser Sendung. Mit welcher wollen wir denn anfangen?
Mit deiner oder mit meiner anfangen?
Ja, gerne. Dann fangen wir mal mit deiner an.
Ein schönes Schlussplädoyer.
Dann kann ich deine Kategorie kurz anmoderieren, bevor du dann erzählst, worum es da geht.
Ja,
denn mein sehr geschätzter Kollege Noah präsentiert uns jetzt den Tweet der Woche.
Okay, ganz einfach. Der Tweet der Woche ist, ich habe ja schon viel über sie geredet heute in der Sendung, eine ganz bekannte Klimaaktivistin aus Deutschland, die ich sehr schätze und die einfach True Words spricht auf ihrem Twitter-Account. Und zwar von Luisa Neubauer, von dem Tweet von gestern um 18.53 Uhr, nämlich ein kleines Zitat. Das Problem ist in erster Linie, dass alle handeln wollen, aber niemand handelt. Hashtag Hallo Klimakrise. Lass das mal auf euch wirken.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt musst du natürlich umgekehrtermaßen meine Kategorie anmoderieren.
Ja, zum Schluss unseres Podcasts, den wir heute das erste Mal, wie gesagt, aufgenommen haben, jetzt auch die letzte Kategorie, unser Schlussplädoyer. Das Geräusch der Woche.
Und hier ein Hinweis, bevor das Geräusch der Woche gleich kommt. Wir werden nur das Geräusch abspielen und es liegt an euch, herauszufinden, zu erraten, um welches Geräusch es sich handelt. Schreibt uns bitte bei Twitter, am besten unter dem Hashtag dieser Sendung, euer Tipp, was das Geräusch der Woche sein könnte. Und diese Woche handelt es sich um folgendes Geräusch. Das war das Geräusch der Woche und das war die erste Folge von Fuck My Brain. Mir hat es unheimlich viel Spaß gebracht, über dieses Thema mit dir, Noah, und mit allen, die uns zugehört haben, zu sprechen. Und da ich die Sendung anmoderiert habe, bin ich jetzt raus und die letzten Worte gebühren meinem geschätzten Freund Noah.
Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß in diesen 68 Minuten, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Wow, das ist wirklich Überlänge. Aber es musste sein. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Fuck My Brain ist am Start. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.